Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Es gibt kaum einen Tag, an dem nicht eine Meldung über Cyberangriffe die Runde macht. Jüngstes Beispiel in dieser Woche: Mehr als 100 Behörden in Deutschland sind angegriffen worden. Da haben Kriminelle Daten verschlüsselt, um Kommunalverwaltungen zu erpressen. Es ist kein Wunder, dass Hacker nicht gerade oben in der Beliebtheitsskala rangieren, denn wir denken bei diesem Begriff ja erstmal an Datendiebe im Internet. Aber Hacker gibt's schon sehr viel länger und es gab sie auch in der DDR. Das zeigt eine neue wissenschaftliche Untersuchung, die sich mit einer ganz speziellen Subkultur hinter dem eisernen Vorhang beschäftigt hat. Und deren Ziel war es nicht, Daten zu stehlen, sondern etwas ganz anderes. Katja Hanke hat einen Mann getroffen, der ein zu Ostzeiten ungewöhnliches Hobby hatte.
Na, mein erster Computer, der hatte nicht mal eine richtige Tastatur. Aber stand drauf Personalcomputer, fand ich unschade.
Stefan Paubel, ein munterer Mann von Ende 60, steht vor einem Regal im Arbeitszimmer seiner Wohnung in Berlin-Weißensee. Darin ein uralter Bildschirm, mehrere Tastaturen und Joysticks. In den Händen hält er einen kleinen schwarzen Kasten, den Sinclair ZX81.
Heute würde man denken, es ist ein Taschenrechner, hat ja auch keine richtige Tastatur, ja.
Ende 1984 hat er den einem Freund abgekauft, sagt er, völlig unwissend, was auf ihn zukomme.
Ja, es ging ja dann um Speicher, den konnte man hier hinten so ranmachen und das war's.
Bis dahin hat der Berliner nichts über Computer gewusst.
Das Ding angemacht und die ersten kleinen Programme eingetippt und ja, dann war's passiert. Ja, das hat mich sofort gefesselt und dann habe ich mich richtig intensiv mit beschäftigt. Der Unterschied zu heute ist ja, wenn man die alten Dinger angemacht hat, man konnte ja eigentlich nichts machen. Ne? Da blinkt ein Cursor und das war's. Ja? Und das war eigentlich auch die Herausforderung.
Wie Stefan Paubel sind in den 1970er und 80er Jahren viele der neuen Technik verfallen. Aber Paubel lebte in Ostberlin. Auch dort war er mit seiner Begeisterung nicht allein und bald Teil einer aktiven Subkultur. Die Historikerin Julia Erdogan sieht ihn sogar als Teil einer Hackerkultur in der DDR, die sie in einem Buch beschrieben hat. Hacker habe es auch hier gegeben, sagt Erdogan. Das heutige Verständnis hält sie für sehr verengt.
Aber in der Auseinandersetzung ist mir aufgefallen, dass dieser Hackerbegriff eigentlich viel, viel, viel weiter ist und ja eben auch in den 50ern schon da ist, wo der noch nicht mal was mit Computern ursprünglich zu tun hatte, sondern mit Modelleisenbahnbauern.
Am MIT, dem Massachusetts Institute of Technology, tauchte der Begriff erstmals auf. Technikbegeisterte Bastler des Modelleisenbahnclubs nannten eine kreative Lösung für ein Problem einen Hack.
Die haben dann gesagt, okay, jemand, der allgemein so kreativ um die Ecke denkt und nicht unbedingt sich an Normen hält, das ist ein Hacker. Und das wurde dann genuin mit den Computern verbunden, weil die das Gleiche mit dieser Technologie gemacht haben.
Das war Ende der 1950er Jahre. Technikaffine Studierende des MIT schlichen sich nachts zu den dortigen Großrechnern, die sie eigentlich nicht bedienen durften, und nannten allein das einen Hack. Sie schrieben eigene kleine Programme, anfangs noch auf Lochkarten. Sie waren Hacker, lange bevor es Datennetze gab. Doch auch später, sagt Julia Erdogan, als es in den 1980er Jahren schon Netze gab,
hat es aber auch nie aufgehört, dass sie Bastler sind, dass sie löten, dass sie programmieren, dass sie auch offline eben sehr, sehr viele kreative technische Lösungen finden. Und lange Zeit galt der Hacker wirklich auch in der Bundesrepublik einfach nur als ein exzessiver Programmierer.
Vieles davon traf nach Untersuchungen der Historikerin auch auf die Computerbegeisterten in der DDR zu. Auch sie wollten herausfinden, was die Maschinen alles können. Sie haben programmiert und an der Hardware gebastelt, das sogar mehr als in Westdeutschland, da es keine Ersatzteile gab. Auch Stefan Paubel wollte wissen, was mit den Heimcomputern alles möglich ist und brauchte einen besseren.
So, und dann ging es weiter mit dem hier. Ich war ganz scharf, das ist endlich eine richtige Tastatur. Das ist eine C20-Tastatur. Wunderschön.
Er zeigt eine beige, klobige Tastatur, ungefähr 10 cm dick. Das war der ganze Rechner. So sah auch der legendäre Commodore 64 aus, den es in der DDR nur gebraucht zu kaufen gab. 4.000 bis 6.000 DDR-Mark habe einer gekostet, erinnert sich Paubel. Etwa der Lohn eines halben Jahres. Der Berliner steckte all sein Geld in Computer. Der C64 hatte es ihm ganz besonders angetan.
Und dann ging es auch los, dass man natürlich sich Programme besorgt hat anders, also auf Kassette. Und so entstand dann die Idee mit dem Computerclub. Man brauchte Leute zum Austausch. Alleine rummachen war eh nicht mein Ding.
Er arbeitete damals in einem Kulturhaus. Veranstaltungen zu organisieren war sein Job. Schließlich gründete er im Januar 1986 den ersten Computerclub mit 2 Rechnern. Das Interesse war groß. Bis zu 50 Leute kamen von Anfang an. Es gab Vorträge, es wurde gefachsimpelt, das eine oder andere an den Rechnern ausprobiert und Zeitschriften, Programme und Spiele getauscht. Das alles zählt für Historikerin Julia Erdogan zur Hackerkultur.
Dieses Gemeinschaftliche, das man auch von den Hackern natürlich auch stark kennt, durch die Free- und Open-Source-Software-Bewegung zum Beispiel, dieses, man teilt Wissen, Wissen ist nichts, das man für sich behält, das ist der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen, auch das trifft auf die DDR-Hacker total zu.
Überhaupt haben die ähnlichen Werte die Historikerin überrascht. Etwa, dass es im Chaos Computer Club genau wie im Club von Stefan Paubel verpönt war, sich am Wissen oder an kopierten Produkten zu bereichern. Der Berliner ist nicht ganz überzeugt, dass der Begriff Hackerkultur für die DDR passt. Den Ansatz der Forscherin hält er aber für interessant, sagt er, und erinnert sich, wie er zum ersten Mal Vertreter des westdeutschen Chaos-Computerclubs traf.
Mich interessiert Computergrafik und das war denen alles völlig egal. Für die war wichtiger, wie komme ich jetzt ins Netz, wo kann ich da, ne, Sparkasse oder Bildschirmtext. Bildschirmtext gab es ohne in der DDR, also man kam ja auch nicht auf die Idee, weil das Medium gar nicht vorhanden war, ne. Sie waren aber sehr offen und die Ideen, die sie hatten, fand ich gut.
In seinen Computerclub kamen nach der Wende immer weniger Leute. Viele konnten sich nun selbst einen Rechner kaufen. In einem ist sich Stefan Paubel sicher. Seine Computerbegeisterung habe ihn bestens für die neue Zeit gerüstet. Genauso wie all die anderen aus dieser Subkultur in der DDR.